Liebe Hörerinnen und Hörer, der Sonntag ist für uns Christen der Tag des Herrn und der Schwerpunkt unseres christlichen Lebens. In der Eucharistie feiern wir den Tod und die Auferstehung unseres Herrn. Für uns Christen ist der Sonntag der erste Tag der Woche, der ausstrahlt auf die ganze Woche. Jeder Tag der Woche soll ein Tag des Herrn werden. Die heilige Therese von Lisieux hat die Bedeutung des Alltags erkannt und lehrt uns, Jungen und Alten, Gesunden und Kranken, wie wir in den täglichen Dingen in der Liebe reifen können. Für viele ist der Alltag ein Muss zum Geld verdienen, die Familie zu ernähren oder sich etwas leisten zu können. Für andere ist der Alltag monoton, farblos und fad, und sie sehnen sich nach dem Wochenende oder dem nächsten Urlaub, wo ihr wirkliches Leben beginnt. Wieder andere flüchten sich in Alkohol, Drogen oder in die Esoterik, um ein wenig Glück zu finden. Dabei bietet uns der Alltag auch die Chance, unser Menschsein zu entfalten, die Mitmenschen zu achten und geistige Schätze zu sammeln. Wir können im Alltag auch die Spuren Gottes entdecken, Gottes Wort hören, es ins Leben umsetzen und seine Gegenwart wahrnehmen. Der Alltag enthält Schätze, die meist nicht erkannt werden. Doch was ist der Alltag? Eine kleine Geschichte kann uns dies deutlich machen. Ein junger Mann wollte Obst kaufen und ging zu einem Stand im Wochenmarkt. "Ich möchte Obst", sagt er zur Verkäuferin. "Was möchten Sie? Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Trauben?" "Nein, ich möchte Obst." Er bekam kein Obst, denn Obst gibt es nur in Gestalt von Äpfeln, Birnen, Trauben, Kirschen und Ähnliches. So gibt es auch nicht den Alltag, sondern die immer gleiche Arbeit, das Alleinsein, angenehme oder weniger angenehme Mitmenschen, Krankheiten oder Altersbeschwerden, frohe oder traurige Stunden. Die heilige Therese lehrt uns, alles aus Liebe zu Gott anzunehmen und durch die Liebe den Alltag zu verwandeln. Im Vertrauen auf Gott hat sie auch das Schwerste angenommen. Sie wusste, dass Gott nicht ein passiver Zuschauer ist, sondern sich für unser Leben interessiert und das Beste für uns will. Wir können uns den Alltag nicht aussuchen, und oft kommt es anders, als wir es planen. Aber Therese weiß, dass es keinen Zufall gibt und dass auch die kleinsten Dinge von Gott gefügt oder zugelassen sind. Wir müssen lernen, dies zu sehen und im Glauben darauf zu antworten. So werden wir immer mehr frei von irdischen Bindungen und ganz für Gott verfügbar. Im Alltag können wir zu erwachsenen Christen heranreifen, ja zu Heiligen werden. Das höchste Ziel unseres Lebens können wir nicht am Alltag vorbei, sondern nur durch ihn hindurch finden. Nun könnte jemand einwenden: Therese hatte doch ein ganz anderes Leben als wir. Wie kann sie uns Vorbild sein? Dies ist richtig. Dennoch zeigt sie uns markante Momente auf, die für alle Christen gelten. Sie lebte in einer Familie mit 5 Töchtern, die alle zum Ordensleben berufen waren. Sie hatte in ihrer Jugendzeit kaum Freundinnen und lebte abgeschottet von der Welt im Elternhaus von Lisieux. Mit 15 Jahren ist sie ins Karmelitinnenkloster in Lisieux eingetreten und hat dort nichts Großes tun können. Sie wurde von einer schweren Krankheit, der Lungentuberkulose, heimgesucht und ist mit 24 Jahren gestorben. Sie kann uns Vorbild sein in ihrem Bemühen, ein guter Mensch und ein reifer Christ zu werden. Sie bekämpfte ihre charakterlichen Fehler wie Weinerlichkeit oder Eigenwillen und wollte schon als Kind eine Heilige werden. Sie erlebte wie wir, was Trennung und Abschied nehmen heißt. Als Säugling wurde sie von ihrer Mutter getrennt und einer Amme übergeben. Einige Jahre später starb ihre Mutter im Alter von 46 Jahren an Krebs, was für sie ein großer Schmerz war und sich in ihrer Seele niedergeschlagen hat. Sie bemühte sich 10 Jahre lang, ihre Weinerlichkeit und Empfindlichkeit zu überwinden, was ihr aber nicht gelang. Es brauchte das innere Heilungswunder von Weihnachten 1886, damit sie ihre Charakterstärke wiedergewann. Durch die Gnade Gottes sprengte sie damals den Kreis, in dem sie gefangen war, und öffnete sich für die Mitmenschen. Sie sagt, ich fühlte die Liebe in mein Herz einziehen. Und von da an war ich glücklich. Als ihre Mutter starb, zog die Familie um nach Lisieux, was wiederum ein Abschied nehmen und einen neuen Anfang für sie bedeutete. Durch ihren Eintritt in den Karmel mit 15 Jahren wurden ihr Wunsch und ihre Berufung erfüllt. Es erwarteten sie dort mehr Dornen als Rosen, wie sie selbst schrieb. Aber der innere Friede hat sie nie verlassen. Ihre Mutter Priorin Maria von Gonzaga war eine vornehme und gebildete Frau aus einer adeligen Familie, aber sehr wankelmütig und unberechenbar. Sie behandelte Therese nicht mehr als Nesthäkchen wie ihr Vater zu Hause, sondern tadelte sie bei jedem kleinsten Versehen. Therese erlebte auch Kämpfe mit ihrer eigenen Natur durch verschiedene Mitschwestern, deren Charakterschwäche, Mangel an Bildung und Eigenheiten sie hautnah erlebte. Auch fand sie im Kloster ein anderes Bild von Gott vor. Zu Hause war ihr gütiger Vater ein Bild von Gott. Im Kloster wurde dem strafenden und gerechten Gott Sühne geleistet. Als ihr geliebter Vater zu Hause einen Schlaganfall erlitt und dann in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden musste, erlitt sie wiederum einen großen Schmerz. Das Sterben ihrer Wünsche und Vorstellungen machte den Weg frei für Gottes Fügungen, sodass immer mehr sein Wille im Mittelpunkt stand. Vieles in ihr musste sterben, damit sie in Christus ein neuer Mensch werden konnte. Wir können hier auch an einen Bildhauer denken, der aus einem groben Holzblock eine Figur schnitzen möchte. Im Geiste sieht er die Figur vor sich und muss nun mit Säge, Hammer und Meißel, Messer und Hobel Stück für Stück entfernen, damit die Figur Gestalt annimmt. So sieht Gott in jedem Menschen das Bild Christi und muss an uns arbeiten, damit wir dem Modell immer ähnlicher werden. Diesem Zweck dienen die alltäglichen Ereignisse und die Begegnungen mit Menschen. Therese hat in ihrem Leben und in der Meditation klar erkannt, dass Gott die Menschen liebt. Unsere Liebe kann nur eine Antwort auf Gottes Liebe sein. Schon bei ihrer Erstkommunion wusste sie sich von Jesus geliebt und antwortete mit Liebe und Hingabe. Sie schreibt, Es war ein Kuss der Liebe. Ich fühlte mich geliebt und auch ich sprach, ich liebe dich und schenke mich dir für immer. Es gab keine Forderungen, keine Kämpfe, Opfer. Seit langem hatten sich Jesus und die arme kleine Therese angeblickt und verstanden. Auch vom reichen Jüngling im Evangelium heißt es, Jesus blickte ihn mit Liebe an und sagte, willst du vollkommen sein, dann verkauf deine Güter, gib das Geld den Armen und folge mir nach. Der Jüngling ging nicht auf die Liebe Jesu ein und ging traurig hinweg. Wir hören nichts mehr von ihm im Evangelium. Therese ließ sich vom liebenden Blick Jesu treffen und gab ihm eine liebende Antwort. Sie schenkte sich ihm ganz und wurde die größte Heilige der Neuzeit. Zur Liebe bedarf es keiner großen Werke und Bußübungen. Sie kann sich ausdrücken in den kleinsten und einfachsten Dingen des Alltags, sowohl gegenüber Gott oder in der Beziehung zu den Mitmenschen. Der oft so graue und eintönige Alltag kann in einen Ausdruck der Gegenliebe verwandelt werden. So konnte sie auf dem Sterbebett von ihren Lebenserinnerungen sagen, es wird hier für jeden etwas zu finden sein, aber nichts über die außergewöhnlichen Wege. Von der Liebe des Herrn getroffen, fand Therese ihre Berufung in der Liebe. Ich begriff, so schreibt sie, dass die Liebe alle Berufungen in sich schließt, dass die Liebe alles ist, dass sie alle Zeiten und Orte umspannt, mit einem Wort, dass sie ewig ist. O Jesus, meine Liebe, endlich habe ich meine Berufung gefunden. Meine Berufung ist die Liebe. Im Herzen der Kirche, meine Mutter, werde ich die Liebe sein. So werde ich alles sein. Die Liebe wurde bei ihr zu einem Brennpunkt, der den Alltag unter ein neues Licht stellte. Sie schreibt wiederum, solange alles, was wir tun, auch das Geringste, aus dem Brennpunkt der Liebe kommt, verleiht ihm die heiligste Dreifaltigkeit Glanz und wunderbare Schönheit. Hier wird die Bedeutung des Kleinen in unserem Leben sichtbar. Denn alles ist in den Augen Gottes groß, was mit Liebe geschieht. Dieser kleine Weg der Liebe im Alltag tut sich für uns alle auf und kann uns in große Höhen führen. Wir sehen bei Therese deutlich, dass der Wert unserer Taten nicht von Spitzenleistungen abhängt, sondern von der Liebe, der sie entstammen. Es ist gleich, ob ich ein Buch schreibe oder in einem Büro arbeite, ob ich im Garten arbeite oder in der Küche. Der Wert einer Tat stammt aus der Verwurzelung in einem liebevollen Herzen. Therese fragt auch nicht, ob sie dafür Anerkennung oder Dank erntet. Im Gegenteil, schreibt sie, so weit als möglich verberge ich, was ich tue und lege es in der Bank des lieben Gottes an, ohne mich darum zu kümmern, ob es mir etwas einbringt oder nicht. Gott schaut nämlich nicht auf die Größe der Taten, noch auf ihre Schwierigkeit, er schaut vielmehr auf die Liebe, mit der sie vollbracht werden. Zu diesem Gedanken fügt sie eine kleine, nette Geschichte hinzu. Ich habe von einem großen Herrn gelesen, der eine große Kirche bauen wollte. Weil er den Ruhm für sich allein in Anspruch nehmen wollte, erließ er eine Verfügung, die seinen Untertanen verbot, das geringste Almosen zu diesem Zweck zu spenden. Und die Kirche wurde gebaut. Eines Tages jedoch sah eine arme alte Frau, wie die Pferde, die die Steine beförderten, mühevoll den Hügel hinaufkletterten, und sie sagte zu sich: Es ist verboten, Geld zu geben, damit diese Kirche Gottes gebaut werde. Und ich würde doch so gerne etwas dazu beitragen. Aber wenn ich etwas für die Pferde tue, die ohne es zu wissen an diesem großen Werk mitarbeiten, wird das den lieben Gott vielleicht auch freuen. Um ein paar Münzen, es waren ihre letzten, erstand sie ein Bündel Heu und gab es den Pferden zum Fressen. Als die Kirche fertiggestellt war, wollte der große Herr, dieser Fürst, die Einweihung feiern und ließ zu diesem Zweck seinen Namen in Stein hauen, zum ewigen Zeugnis für seine Freigebigkeit. Jedoch was geschah? Am nächsten Morgen war die Inschrift verlöscht und an ihrer Stelle fand sich der Name einer unbekannten, armen Frau. Wut entbrannt ließ der große Herr eine neue Inschrift anfertigen. Aber wieder geschah dieses Wunder. Schließlich befahl er, nachzuforschen. Und als die demütige Frau gefunden war, fragte er sie, ob sie etwas für den Bau der Kirche gespendet habe. Am ganzen Leib zitternd verneinte sie. Doch als man sie mit Fragen in die Enge trieb, erinnerte sie sich an das Bündel Heu und sagte, dass sie den Pferden ein bisschen Heu zum Fressen gab. Nun verstanden alle, weshalb ihr Name dort eingeschrieben war, und niemand wagte, ihn auszulöschen. Das zeigt ihnen sehr gut, dass das allerkleinste Werk, das allerheimlichste, das aus Liebe geschieht, oft mehr wert ist als die großen Taten. Niemand kann sagen, er könne diese kleinen Dinge Gott nicht schenken, denn alle sind imstande, das zu tun. So Therese. Es erübrigt sich hier eine Erklärung zu dieser Geschichte, in der ein Fürst sich einen Namen machen wollte, während die winzige Tat der Frau, die aus Liebe handelte, ewigen Wert hatte. Äußerst banale und ganz gewöhnliche Augenblicke des Lebens können zutiefst von Liebe durchdrungen und beseelt sein und durch die Liebe zu Gott Großes bewirken. In einem Brief schreibt sie: Verweigern wir dem Herrn nicht das geringste Opfer. Aus Liebe eine Stecknadel aufheben, kann eine Seele bekehren. Welches Geheimnis! Entscheidend für unser Tun ist deshalb nicht das Was und Wo unseres Tuns, sondern das Wie und für wen. Es geht bei unserem Tun nicht um Sachverhalte, sondern um eine Ich-Du-Beziehung. Dies gilt auch für das Gebet. Es kommt nicht auf das Aufsagen langer Gebete an, sondern auf die Liebeskraft des Herzens und den Mut, persönlich mit Gott über alles zu sprechen, was das Herz bewegt. Der Wert des Gebetes zeigt sich auch in der Länge der Zeit, in welcher sich der Liebende bewusst zum Geliebten hinwendet. Therese sucht in ihrem spirituellen Leben keine heroischen Taten und keine High-Erlebnisse, sondern bedient sich jeder auch der kleinsten Situation, um sie in Liebe zu leben und so sie in ihre Gottesbeziehung hineinzunehmen. Dies gilt für ihre Aktivitäten ebenso wie für ihre Leiden. Wie aber soll ein Kind seine Liebe bezeugen, da sich die Liebe doch durch Werke beweist? Ich habe kein anderes Mittel, schreibt sie, dir meine Liebe zu beweisen, als Blumen zu streuen. Das heißt, ich will mir kein einziges Opfer entgehen lassen, keinen Blick, kein Wort, will die geringfügigsten Handlungen benutzen und sie aus Liebe tun. Aus Liebe will ich leiden und aus Liebe sogar mich freuen. So werde ich Blumen vor deinen Thron streuen. Es sind die kleinsten, aus Liebe getanen Handlungen, die Gottes Herz gewinnen. Jesus hat an diesen Nichtigkeiten der Liebe mehr Freude als über die Herrschaft der Welt. Als Beispiele nennen sie ein Lächeln statt einem verdrießlichen Gesicht oder ein liebes Wort statt zu schweigen. Solche Kleinigkeiten erhalten die Liebe am Brennen. Ihre Lebensgeschichte enthält deshalb auch keine Wunder oder Visionen im eigentlichen Sinn, wie es damals in heiligen Legenden üblich war. Vielmehr berichtet sie vom nüchternen Alltag, auch von ihren inneren Kämpfen und größeren Leiden. Kleine Erlebnisse erhalten bei ihr oft eine große Bedeutung, wie zum Beispiel ihre sogenannte Bekehrung an Weihnachten 1886 oder die blutende Hand Jesu auf einem Bildchen nach einem Gottesdienst in der Kathedrale von Lisieux. Sie hält uns keine geistvolle Rede über die Güte Gottes, sondern lässt uns teilhaben an der Güte Gottes, die sie selbst erfahren hat. Die Nächstenliebe schreibt sie nicht hochtrabende Worte, sondern erzählt praktische Beispiele aus ihrem Klosteralltag. In einer Gemeinschaft von 26 Schwestern, die auf engstem Raum zusammenleben, begegnet man hautnah den Eigenheiten und Schwächen der anderen. Sie schreibt, es gibt schließlich Sympathien und man fühlt sich zu einer Schwester hingezogen, aber auch andere, um die man am liebsten einen weiten Bogen machen möchte, um die Begegnung mit ihnen zu vermeiden. Therese empfindet ganz menschlich, reagiert aber übernatürlich und sieht in der anderen Schwestern Jesus auf dem Grunde ihrer Seele. Dies drückt sie aus in einem Lächeln, das ihrem Willen zur Liebe entspringt und im leisen Gebet für die Schwester. Gott stellt auch uns jene Menschen auf den Weg, die uns zu größerer Liebe, ja zur Heiligkeit führen können. Gerade schwierige Menschen sind Prüfsteine echter Liebe. Auf ihrem kleinen Weg der Liebe wird jeder Augenblick ein Kleinod und eine Gelegenheit, die Liebe zu üben und Jesus Freude zu machen. So schreibt sie in einem Brief, nützen wir die kürzesten Augenblicke aus. Machen wir es wie die Geizigen, seien wir eifersüchtig bedacht auf die kleinen Dinge für den Vielgeliebten. Oder an anderer Stelle, wir haben nur die kurzen Augenblicke unseres Lebens, um Jesus zu lieben. Weil sie Jesus im Herzen trägt, kann sie sagen, ich entdecke gerade in dem Augenblick, da ich dessen bedarf, Klarheiten, die ich noch nicht geschaut hatte. Und zwar sind sie zumeist nicht während der Stunden des Gebets am reichlichsten, sondern eher bei den gewöhnlichen Beschäftigungen meines Tagewerks. Als Karmelitin wollte sie auch während des Tages in der Gegenwart Gottes leben und hielt sich in jedem Augenblick bereit für die Eingebungen Gottes. Dadurch lernte sie, jeden Augenblick zu nützen und auszukosten. Im Wahrnehmen des Augenblicks erhielt sie Licht für den nächsten Schritt in der Nachfolge Jesu. Den Augenblick leben heißt, konzentriert zu leben, aber auch flexibel zu sein für die Störungen im Alltag. Wie sie dies erlebte, erkennen wir in ihrem letzten Lebensjahr, als sie noch einmal den Auftrag erhielt, in ihrer Lebensbeschreibung fortzufahren. Schon schwer krank saß sie während der Sommermonate im Rollstuhl und wurde in den Garten hinausgefahren. Dort wurde sie oft gestört durch Mitschwestern, die sich nach ihrem Befinden erkundigten oder neugierig waren, was sie da in ihr Heft schrieb. Dies bemerkte ihre Schwester Agnes und fragte sie: Wie können Sie da 10 Zeilen hintereinander schreiben, wenn Sie immer gestört werden? Sie antwortete: Ich schreibe gerade über die Nächstenliebe. Und wenn ich darüber schreibe, muss ich sie auch üben. Die Nächstenliebe war ihr wichtiger als ihre Niederschrift, obwohl sie noch vieles zu sagen hatte. Die Bedeutung des Alltags erweist sich auch in der Treue zu den kleinsten Tätigkeiten. Sie schreibt: Die Treue in den kleinsten Dingen ist das Mittel, um heilig zu werden. Denn wenn du immer treu bleibst, ihm in den kleinen Dingen Freude zu machen, wird er sich verpflichtet sehen, dir in den großen beizustehen. Die Treue im Alltag ist das durchgehaltene Ja zu Gottes Willen und zu seinen Plänen. Die Früchte der Treue wachsen nicht von einem Tag auf den anderen, sondern brauchen Zeit zum Reifen, wie auch die Früchte der Erde alle 4 Jahreszeiten brauchen, um reif zu werden. Auch unser Glaube braucht Treue und Zeit, um eine tiefe Erfahrung mit Gott zu werden. In den letzten 18 Monaten ihrer Krankheit hat Therese in Treue und Liebe ihren Glauben bewahrt, auch unter größten Anfechtungen. Dem teuflischen Versucher hat sie eine Absage erteilt und ist so zu höchster Reife und Vollendung gelangt. Immer wieder hat sie Stoßgebete ausgesprochen und Ja gesagt zum unbegreiflichen Geheimnis Gottes. Nichts blieb ihr erspart, was auch andere Menschen erdulden müssen. Sie schreibt: Er ließ zu, dass dichteste Finsternisse in meine Seele eindrangen. Man muss durch diesen Tunnel gewandert sein, um zu wissen, wie finster er ist. Es ist kein Schleier mehr für mich. Es ist eine bis zum Himmel ragende Mauer, die das gestirnte Firmament bedeckt. Sie hat nun verstanden, dass es ungläubige Menschen gibt, sich solidarisch mit ihnen erklärt und ihre inneren Leiden für sie aufgeopfert. Ihr Beispiel und ihre Botschaft sind gerade auch heute aktuell, wo so viele Menschen sich von der Kirche entfernen. Ihr Vorbild und unser Vorbild ist Jesus am Kreuz, als er sich in größter Not von Gott verlassen fühlte. Dennoch hat er sich in die Arme seines Vaters fallen lassen und gebetet: Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Im Alltag, in Freude und Leid, ist der Glaube der heiligen Therese gewachsen. Wenn Jesus sagt: Werdet wie die Kinder, so ist sicher ihre geistige Kindschaft vor Gott nicht von Anfang an gleich und unverändert geblieben. Sie ist gereift in den Krisen und Gefährdungen ihres Lebens. Die Annahme des Kreuzes im täglichen Auf und Ab ist wie das Sterben des Weizenkorns, das reiche Frucht bringt. Ihr Durchhalten in der Prüfung war nur möglich durch eine besondere Gnade Jesu Christi und ihre Liebe zu ihm. Er war ihr Aufzug, der sie zum Himmel erhob und ihr das Treppensteigen ersparte. Unter Treppensteigen verstand sie ihre Verdienste und Bemühungen, die allein nicht zur Vollkommenheit führen. Die Nachfolge Christi auf ihrem kleinen Weg ist nicht bestimmt für eine Elite, sondern für alle möglich. Jeder Christ kann sie fallen lassen in die Arme Jesu und von ihm die Vollkommenheit erbitten. Jeder, gleich ob begabt oder weniger begabt, gleich ob jung oder alt, ob Priester oder Laie, gleich ob verheiratet oder ledig, kann auf dem kleinen Weg der heiligen Therese den Alltag verwandeln und meistern. Er ist auch ein Weg für Sünder und Mittelmäßige, weil er ein Weg der Liebe und des Vertrauens ist. Das Zweite Vatikanische Konzil sagte, dass alle Christen zur Heiligkeit berufen sind und jeder sie in seinen konkreten Lebensumständen erreichen kann. Es wäre wünschenswert, dass die Kirche immer mehr Menschen selig und heilig spricht, die im normalen Leben stehen. Die Seligsprechung der Eltern von Therese im Oktober 2008 war ein Zeichen für die Heiligkeit im Alltag. Der evangelische Professor Walter Nick hat recht, wenn er sagte, dieser kleine Weg, den sie lehrte, ist nur scheinbar klein. Man macht sich keiner Täuschung schuldig, wenn man ihn als sehr groß bezeichnet. Von ihm gilt das Wort Hölderlins: oft offenbart sich im Kleinsten das Größte. Mit ihrer Lehre vom kleinen Weg hat Therese eine neue Art von Heiligkeit gefunden, die den Heroismus ins Gewand des Unscheinbaren kleidet. Eine neue Bahn hat sich eröffnet, der für die moderne Heiligkeit eine ungeahnte Bedeutung zukommt. Die alltägliche Liebe ist zugleich eine höchst zärtliche, die sich in den anderen hineindenkt und gerade auch bei notwendiger Kritik den anderen liebevoll annimmt. So erzählt Therese einmal von einer brüderlichen Zurechtweisung für eine Mitschwester. Ich lehnte ihren Kopf an mein Herz und mit Tränen in der Stimme sagte ich ihr alles, was ich von ihr dachte, aber in so zarten Ausdrücken und indem ich ihr eine so große Zuneigung bezeugte, dass sich ihre Tränen bald mit den meinen mischten. In ihrer Liebe zum Herrn begreift sie, dass die vollkommene Liebe darin besteht, die Fehler der anderen zu ertragen, sich nicht über ihre Schwächen zu wundern, sich an den kleinsten Tugendakten zu erbauen, die man sie vollbringen sieht. Wenn der böse Geist mir die Fehler dieser oder jener Schwester, die mir weniger sympathisch ist, vor Augen zu stellen sucht, so forsche ich schnell nach ihren Tugenden, ihrem guten Willen. In der Erholungszeit des Klosters setzte sie sich oft neben eine Schwester, die ihr am wenigsten angenehm war. Denn ein gutes Wort, ein liebenswürdiges Lächeln genügen oft, um eine traurige Seele aufzuheitern. Über eine ihr unsympathische Schwester sagte sie: Ich bemühe mich zu tun, was ich für den mir liebsten Menschen getan hätte. Ich gab mich nicht damit zufrieden, viel für die Schwester zu beten. Ich suchte ihr alle möglichen Dienste zu leisten. Und wenn ich in Versuchung kam, ihr auf unangenehme Art zu antworten, zeigte ich ihr mein liebenswürdigstes Lächeln und versuchte, das Gespräch auf etwas anderes zu lenken. so übte sie gerade an denen Barmherzigkeit, mit denen sie sich schwer tat, sei es mit der Schwester, die zur Abendbetrachtung aus Langeweile an ihren Zähnen zupfte, oder mit der Schwester, die ihr in der Wäscherei jedes Mal schmutziges Wasser ins Gesicht spritzte, um nur zwei von vielen Beispielen zu nennen. Zur Zeit von Therese spielten die Marienerscheinungen in Lourdes und La Salette eine wichtige Rolle. Therese aber sehnte sich nicht nach Erscheinungen oder mystischen Erfahrungen, sondern betonte die Nachfolge Christi im normalen Leben. Sie beschrieb Maria nach den biblischen Quellen und betonte ihr vorbildliches Leben im Alltag. 2 Monate vor ihrem Tod sagte sie noch: Wie gerne wäre ich Priester gewesen, um über die heilige Jungfrau predigen zu können. Zuerst hätte ich gezeigt, wie wenig man über ihr Leben weiß. Man sollte nicht unwahrscheinliche Dinge sagen über sie. Damit mir eine Predigt über die heilige Jungfrau gefällt und nützt, muss ich ihr Leben vor mir sehen, wie es wirklich war, aber nicht ein erdachtes Leben. Man stellt sie unnahbar dar, aber man müsste sie nachahmbar zeigen, ihre Tugenden aufzeigen, sagen, dass sie aus dem Glauben lebte wie wir, die Beweise aus dem Evangelium dafür anführen. Maria musste leiden, war angefochten im Glauben und hatte noch kein Verständnis für die Pläne Gottes. Sie lebte unauffällig in Nazareth. Sie verrichtete die tägliche Arbeit und sorgte sich um die heilige Familie. Dazu passt das andere Wort von Therese: Maria ist die Königin des Himmels und der Erde, aber sie ist mehr Mutter als Königin. In kindlicher Liebe blieb sie ihr Leben lang Maria verbunden. Nie hat sie vergessen, dass sie im Alter von 10 Jahren durch das Lächeln von Maria von einer psychosomatischen Krankheit geheilt worden ist. Sie wird die größte Marienverehrerin der Neuzeit genannt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf zum Schluss kommen. Viele Menschen haben heute das Vertrauen verloren und resignieren. Gibt es einen Ausweg für sie? Ja, wenn nämlich der Mensch seine Grenzen erkennt und neu auf Gott vertraut und sich seiner barmherzigen Liebe übergibt. Die heilige Therese kennt aus eigener Erfahrung die Schwächen des Menschen und zeigt uns einen Weg, um angstfrei leben zu können. Sie ist auf dem Weg des Vertrauens, den Weg der alltäglichen Schritte gegangen und ist deshalb eine Heilige für unsere Zeit. Mit der Liebe zu Gott und den Menschen verwandelte sie ihren Alltag und zeigt uns, wie auch wir unseren Alltag wertvoller machen können. Ihr Leben ist eine Einladung, von Neuem dem Leben zu trauen, weil Gott es mit uns lebt. Nun darf ich Ihnen noch den Abendsegen erteilen. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre Ihnen allen der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.